Unsere heutige Schriftstelle ist im 2. Samuelbuch, Kapitel 6, die Verse 1 bis 23. Wir werden das gesamte Kapitel betrachten. Bitte öffnet eure Bibeln in 2. Samuel 6, die Verse 1 bis 23. Hört nun die Worte des einzig wahren und lebendigen Gottes. Und David versammelte nochmals alle auserwählten Männer in Israel, 300.000. Und David machte sich 30.000. Und David machte sich auf mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, von Bale Juda, um von dort die Lade Gottes herauszuholen, bei welcher der Name angerufen wird, der Name des Herrn, der Herrscher, der über den Cherubim thront. Und sie setzten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen und holten sie aus dem Haus Abinadabs, das auf dem Hügel war. Usa aber und Achio, die Söhne Abinadabs, lenkten den neuen Wagen. Und sie führten sie aus dem Haus Abinadabs weg, das auf dem Hügel war, und begleiteten die Lade Gottes. Achio aber ging vor der Lade her. Und David ging, und das ganze Haus Israel spielten vor dem Herrn mit allerlei Instrumenten aus Zypressenholz, mit Zithern und mit Harfen, mit Tamburinen und mit Schellen und mit Zimbeln. Und als sie zu Tenenachons kamen, griff Usa nach der Lade Gottes und hielt sie fest, denn die Rinder waren ausgeglitten. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa, und Gott schlug ihn dort wegen des Vergehens. So starb er dort bei der Lade Gottes. Aber David entbrannte darüber, dass der Herr mit Usa einen solchen Riss gemacht hatte. Darum nennt man diesen Ort Peres Usa bis zu diesem Tag. Und David fürchtete sich vor dem Herrn an jenem Tag und sprach, wie sollte die Lade des Herrn zu mir kommen? Deswegen ließ David die Lade des Herrn nicht zu sich in die Stadt Davids hinaufbringen, sondern er ließ sie beiseite führen in das Haus Obed-Edoms des Gathiters. Und die Lade des Herrn verblieb 3 Monate lang im Hause Obed-Edoms des Gathiters, und der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. Als nun dem König David berichtet wurde, der Herr hat das Haus Obed-Edoms und alles, was er hatte, gesegnet, um der Lade Gottes willen, da ging David hin und holte die Lade Gottes mit Freuden aus dem Haus Obed-Edoms herauf in die Stadt Davids. Und es geschah, wenn die Träger der Lade des Herrn 6 Schritte gegangen waren, opferte man einen Ochsen und ein fettes Schaf. David aber tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her, und David war mit einem leinernen Ephod umgürtet. So führten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn mit Jubelgeschrei und mit dem Schall des Schofarhorns herauf. Als die Lade des Herrn gerade in die Stadt Davids kam, da schaute Michal, die Tochter Sauls, durchs Fenster und sah dem Sohn David und sah den König David hüpfen und vor dem Herrn tanzen, und sie verachtete ihn in ihrem Herzen. Und sie brachten die Lade des Herrn hinein und stellten sie an ihren Ort in das Zelt, das David für sie aufgeschlagen hatte. Und David opferte Brandopfer und Friedensopfer vor dem Herrn. Und als David die Brandopfer und Friedensopfer vollendet hatte, segnete er das Volk im Namen des Herrn, der Herrscher. Und er ließ dem ganzen Volk, der ganzen Menge Israels, Männern und Frauen, jedem einen Brotkuchen, einen Dattelkuchen und einen Rosinenkuchen austeilen. Dann ging das ganze Volk fort, jeder in sein Haus. Als aber David umkehrte, um sein Haus zu segnen, da ging Michal, die Tochter Sauls, David entgegen und sprach, »Welche Ehre hat sich heute der König Israels erworben, dass er sich heute vor den Augen der Mägde seiner Knechte entblößt hat, wie sich nur einer der leichtfertigen Leute entblößen kann?« David aber sprach zu Michal, »Vor dem Herrn, der mich vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus erwählt und mir befohlen hat, Fürst über das Volk des Herrn, über Israel zu sein, vor dem Herrn will ich spielen. Und ich will noch geringer werden als diesmal und niedrig sei in meinen Augen. Und bei den Mägden, von denen du gesprochen hast, will ich mir Ehre erwerben.« Michal aber, die Tochter Sauls, hatte kein Kind bis zum Tag ihres Todes. Das ist Gottes Wort. Nehmt bitte Platz. Wenn du eine große Debatte unter bekennenden Christen auslösen willst, dann bring das Thema Gottesdienst zur Sprache. Da gibt es dann viel Debattierung, persönliche Meinungen und Streit. Meine Zeit im Seminar als wir unsere Sprachschule im Sommer gemacht haben, haben wir uns dann im Gemeinschaftsraum getroffen, bis diese Noten dann kamen von den Sprachprüfungen. Dann gab es am Anfang die Frage, hast du das verstanden, hast du die Vokabel falsch übersetzt, dann gab es lebhafte Diskussionen. Und zweifellos war die Frage, wie wir Gottesdienst feiern, wöchentlich, wenn nicht sogar zweimal wöchentlich, ein Thema. Einige Evangelikale sind generell davon überzeugt, dass, wenn Gott nicht gesagt hat, dass es verboten ist, es erlaubt ist. Das bedeutet, Gott hat nicht gesagt, dass wir keine Rockbands, Dia-Shows, Nebelmaschinen und weltliche Lieder haben dürfen. Drama, wehende Fahnen, prophetische Malerei und so weiter. Viele evangelikale Gemeinden haben das. Lasst uns anbeten, wie wir wollen. Du kannst anbeten, wie du es willst. Aber das Problem ist, Gott hat uns gesagt, wie er angebetet werden soll. Gott hat uns einen Standard oder eine Kategorie gegeben, wie wir ihn anbeten sollen. Wenn wir versagen, so anzubeten, wie Gott es vorgeschrieben hat, wie er Gottesdienst auch, dann werden wir wie Nadab und Abihu oder die fremdes Feuer vor Gott brachten und dann vernichtet wurden. Oder Usa im heutigen Text. Also betrachten wir heute wieder die Heiligkeit Gottes in diesem Text. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie heilig ist dein Gott? Wir werden drei Sichtweisen heute über die Heiligkeit Gottes durchnehmen. Erstens die Rückkehr zur heiligen Anbetung. Zweitens die Freude an der heiligen Anbetung in den Versen 5 bis 15 dann. Und drittens die Antwort der heiligen Anbetung, Verse 16 bis 23. Also das erste, die Rückkehr zur die Rückkehr der heiligen Anbetung, Verse 1 bis 4. Falls du neugierig warst, was das Thema des Textes ist, es geht um die Bundeslade. Die Bundeslade wird in diesem Abschnitt bereits 13 Mal erwähnt. Sie wird 7 Mal als die Bundeslade Gottes erwähnt oder die Bundeslade des Herrn und einmal einfach nur die Lade. Die Bedeutung der Bundeslade reicht bis in das zweite Buch Mose zurück. Sie ist bedeutsam, weil sie im Alten Testament die souveräne Herrschaft Gottes über sein Volk darstellt und auch die Beziehung des Herrn zu seinem Volk. Aber bezüglich seiner Herrschaft über sein Volk war Gott nicht in der Arche hineingeboren. Er war nicht enthalten in der Bundeslade. Johannes Calvin hat geschrieben, die Bundeslade war ein ständiger Zeuge dafür, dass Gott inmitten seines Volkes wohnen wollte. Und Gott wohnte tatsächlich inmitten seines Volkes auf diese Weise. Die Bundeslade steht also zum einen für die Herrschaft Gottes, seine Souveränität über sein Volk. Sie war auch eng verbunden mit diesem kriegerischen Aspekt von Gott. Wir sehen in Vers 2, der Name des Herrn, der Herrscher, der Gott, der mit David war, als er die gottlosen umliegenden Nationen erobert hat. Einer, der für sein Volk in den Kampf zieht und kämpft. So repräsentiert die Lade Gottes Herrschaft, aber sie steht auch für die Versöhnung Gottes mit seinem Volk. Wir wissen, dass die Lade aus Akazienholz gefertigt war und etwas hatte, was als Sühnedeckel betrachtet wurde, der Gnadensitz. Wo der hohe Priester am Versöhnungstag das Blut des Opfers draufgesprenkelt hat. Das ist also eine Vergebung, die Gott mit seinem Volk gewährt. In 5. Mose 16, 14 bis 15 soll der Hohepriester etwas von dem Blut des Stiers nehmen und es mit seinem Finger an die Vorderseite des Sühnedeckels auf der Ostseite sprengen und von dem Sühnedeckel soll er siebenmal etwas von dem Blut von seinem Finger drauf sprengen. Und dann soll er den Bock des Sündopfers, der für das Volk ist, schlachten und sein Blut hinter den Vorhang bringen und mit seinem Blut tun, was er mit dem Blut des Stiers getan hat, indem er es über den Sühnestuhl auf den Sühnedeckel sprengt. Drittens steht die Bundeslade auch für die Offenbarung des Herrn. Die Lade selbst enthielt den Bund Gottes, die besondere Offenbarung, die er seinem Volk gegeben hat, die Tafel der 10 Gebote, die mit dem Finger Gottes geschrieben waren, seine Offenbarung, die diktiert war dem Volk und in die Bundeslade gelegt wurde. Viertens war die Lade ein Gegenstand der Verehrung. Sie bestimmte und leitete den Gottesdienst des Volkes Israel. Im Gebet des Mose in der Wüste heißt es in 4. Mose 10, 35 bis 36, und wenn die Lade sich auf den Weg machte, sprach Mose, mache dich auf, Herr, erhebe dich, Herr, und lass deine Feinde zerstreut werden, und lass die, die dich hassen, vor dir fliehen. Und wenn sie sich niederließ, sagte er, kehre umher zu den Zehntausenden Israels. Die Lade war also eng mit der Gegenwart des Herrn verbunden. Und sie war ein Objekt auch der Anbetung. Aber es war nicht nur im Alten Testament so, sondern sie hat uns auch auf Christus hingewiesen. Sie blickte nach vorne auf Christus, denn Christus würde kommen und unter seinem Volk leben. In leiblicher Form, er zeltete. Sie blickte auf Christus, weil Gottes Bund, der durch Christus erfüllt wurde. Dieser Bund war in der Arche ja enthalten und Christus hat dieses Gesetz, das in der Lade enthalten war, vollständig erfüllt. Sie blickt auf Christus, weil die Lade nicht nur das Wort Gottes enthielt, sondern Christus war das fleischgewordene Wort. Die volle Offenbarung Gottes in ihm wohnte Gott leibhaftig. Sie erwartete Christus, weil er selbst kommen würde und Sühne leisten für die Auserwählten. Er starb für die Seinen, die Erwählten. Und sie sah auf Christus, weil er als Herr der Herrscher zu Rechten Gottes sitzt und seine Feinde erobert, unter seine Füße legt, wie es in 1. Mose 3, Vers 15 auch heißt. Sie gibt uns also diese kleinen Einblicke auf Christus. So wird uns gesagt, woher die Lade kam, nämlich aus Bali, Juda. Ein anderer Name für Kiryat Jearim, etwa 10 Kilometer nordwestlich von Jerusalem. Das war also ein ziemlich langer Fußmarsch für die Männer, vor allem wenn sie das auch tragen mussten. Es gab auch einen Fluss, der im Tal zwischen den beiden Orten verlief und vielleicht einfacher zu begehen war, da er sie direkt nach Jerusalem geführt hätte. Also, dass sie quasi einfach am Fluss entlang gehen. Wir werden jetzt nicht direkt in den Text gehen, aber die Arche ist nicht so, die Lade ist nicht so transportiert worden, wie es laut Mose angeordnet war. In 2. Mose 25, Verse 12 bis 14 heißt es, wie die Priester die Lade transportieren sollen. Das heißt, du sollst 4 goldene Ringe für sie gießen und sie an ihren 4 Füßen befestigen. 2 Ringe an der einen Seite und 2 Ringe auf der anderen Seite. Dieses Akazienholz. Und du sollst diese mit Gold überzogenen Akazienholzstangen durch die Ringe ziehen. Dass also auf diese Weise die Lade durch die Stangen getragen wird und niemand die Lade berührt. Für seltsame Gründe, die wir jetzt nicht gesagt bekommen, vielleicht wegen der Aufregung und Enthusiasmus, dass sie die Lade zurückbringen können zur Stadt Davids, wo dann auch der Tempel gebaut werden wird später. Sie bringen die Lade nicht so, sie transportieren sie nicht so, wie es sie eigentlich transportiert werden sollte. Sie haben einen Wagen für sie bereitet und Ochsen, die den Wagen ziehen. Und die Lade wird nicht geheiligt in der Weise, wie der Herr es eigentlich befohlen hatte. Das gibt uns einen Rahmen für den Grund, warum Usa auch sterben wird, weil er die Lade berührt. Es ist gut, die Lade zurück zum Volk zu bringen, aber sie sollten es auf die Weise tun, wie Gott es befohlen hat. Und für uns sollte es uns zum Nachdenken bringen. Das sollte uns zeigen, wie wir Gott anbeten. Gott ist dreimal heilig. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Wir sind so getrennt von Gott durch den großen, durch das Tal der Sünde, das uns trennt. Eine kleine Sünde, ein kleiner Moment, die Heiligkeit Gottes zu verachten, führt bereits zum Tod. Und nur wegen Christus und wegen dem, was er getan hat, dass wir überhaupt in der Lage sind, in der Gegenwart eines heiligen Gottes zu stehen. Wir können nicht vor Gott stehen, fern von Christus. Wir sind Männer und Frauen von unreinen Lippen. Und wir sollen Gott anbeten auf die Weise, wie er es befohlen hat. Wie hat er es befohlen? Unser Glaubensbekenntnis sagt in Kapitel 21, Vers Kapitel 1, die annehmbare Art der Anbetung des wahren Gottes ist von ihm selbst eingesetzt. Es kommt nicht von uns, sondern von Gott. Und es ist durch seinen eigenen geoffenbarten Willen so begrenzt, dass er nicht nach den Vorstellungen und Einfällen der Menschen oder den Suggestionen des Satans unter irgendeiner sichtbaren Darstellung oder einer anderen, der nicht in der Heiligen Schrift vorgeschriebenen Art und Weise angebetet werden kann. Also das geht nicht. Gott wünscht sich keine von Menschen erfundenen Anbetungsstile. Gott hat uns sein Wort gegeben, zeigt, wie er angebetet werden soll. Und wir sollten das so erwidern. Wir sollten unsere Gottesdienststile anpassen und nicht so anbeten, wie wir es wollen, sondern wie Gott es gesagt hat. Wir sehen die Auswirkung der richtigen Anbetung Gottes bei David und der falschen Anbetung bei Usa. Also die Frage ist, wie heilig ist dein Gott? Jetzt kommen wir zweitens zur die Freude an der heiligen Anbetung. Also erst die Rückkehr der heiligen Anbetung und zweitens die Freude der heiligen Anbetung. Diejenigen unter euch, die sehr beeinflusst wurden durch den Dienst von R.C. Sproul, ob ihr entweder die Lektionen die Lehrstunden über die Heiligkeit Gottes gehört habt oder das Buch gelesen habt, seine sehr kurze Auslegung von diesem Kapitel. Tue mich da sehr drauf stützen in dieser Predigt. Sproul war sehr einflussreich in meinem Leben. Ich erinnere mich an das Jahr, wo R.C. Sproul gestorben hatte. Megan gab mir das Buch Auserwählt von Gott. Und ich wusste gar nicht, wer Sproul ist in der Zeit. Und das Buch hat mich völlig geplättet. Und das zweite Buch, was ich von ihm gelesen habe, war Die Heiligkeit Gottes. Und es hat meinen begrenzten Verstand sehr beeindruckt, zu sehen, wie heilig Gott ist. Es war für uns ist es quasi schockierend, wenn wir sehen, dass Usa hier einfach stirbt. Für den Ungläubigen klingt das oder wirkt das sehr wie die Tat eine unüberlegte, gefühllose und lieblose Tat eines rachsüchtigen Gottes. Und selbst für die meisten Christen scheint das eine unüberlegte, gefühllose und lieblose Tat zu sein. Und viele denken so, ja, Gott ist, im Neuen Testament ist doch Gott ein Gott der Liebe und im Alten Testament kann er dann doch nicht so anders sein. Aber wir halten fest, dass Gott sich nicht ändert. Und das ist einer der Texte, dass es gefährlich ist, die Heiligkeit Gottes nicht ernst zu nehmen. Was dieser Abschnitt uns auch zeigt, ist die Verlässlichkeit der Heiligen Schrift. Denn die Schrift beschreibt die Natur Gottes sehr eindeutig. Kein Mensch, also irgendein Mensch, das so geschrieben hätte, der diese mythischen Geschichten geschrieben hätte, so wie manche Atheisten und Ungläubigen, wie das manche Ungläubigen auch denken, niemand würde in der Schrift diese sehr herausfordernden Momente beschreiben. Die Bibel spricht über diese Ereignisse. Sie versucht das nicht zu verteidigen, sondern sie redet offen über die Heiligkeit Gottes als etwas Überstrahlendes. Wir sehen in diesem Abschnitt die völlige Anbetung Gottes. Alle Lieder und Instrumente kommen auf die Bühne. Die Lade war im Exil, vom Volk weggenommen. Und nun ist die Lade wieder zurück, mitten unter dem Volk. Die Leute feiern diesen großen Sieg über die Philisterarmee und wollen die Lade nun zurückholen, dass Gott wieder unter seinem Volk weile. Und die Lade wird auf eine Art und Weise transportiert, wie sie nicht hätte transportiert werden sollen. Sie ist auf einem Wagen transportiert und Usa streckt seine Hand aus, um zu verhindern, dass die Lade in den Schlamm oder Schmutz fällt. Und sie hofft, dass er dieses heilige Artefakt bewahren kann, diesen Wohnsitz Gottes, dass nicht etwas Schmutziges berührt werde, also dass sie nicht in den Schmutz fällt. Und wie Sproul in seinem Buch und in den Videos anmerkt, war es für Usa vielleicht undenkbar, dass dieser kostbare, verehrte Gegenstand den mit Schmutz gefüllten Boden berühren sollte. Aber was er nicht bedachte, ist, dass der Boden einfach nur Dreck ist. Da ist nichts Unheiliges über einen schmutzigen Dreck, der Staub, den du siehst, das ist nicht sündig. Das ist ein Teil von Gottes Schöpfung. Sproul schreibt, der Mann Usa dachte, dass seine Hand weniger verschmutzt war als die Erde. Aber es war nicht der Boden oder der Schlamm, der die Lade entweihen würde. Es war die Berührung des Menschen, des sündigen Menschen. Gott wollte nicht, dass das Unheilige Kontakt hat mit dem Heiligen. Es war nichts anderes als eine Anerkennung der Menschen, dass sie in der Gegenwart Gottes sind und sie auch sich so verhalten sollten, wie es Gott vorgeschrieben hat, dass er angebetet werden sollte. Ich denke, wir können uns sehr mit David identifizieren, wie er hier reagiert. Es sollte uns sehr unruhig machen. David denkt also, wenn ein sündiger Mensch die Lade berührt und dann stirbt, wie kann man dann zulassen, dass die Lade in der Stadt bleibt, dass dann jemand vielleicht, also sollte diese Lade dann in die Stadt kommen, dass jemand sie vielleicht doch auch noch berührt und dann sterben würde. Also hat er hier auch Angst vor dem Herrn und stellt die richtige Frage. Wie kann die Lade des Herrn zu mir kommen? David wusste, wer er war. Er klagt im Psalm 51,1: Siehe, ich bin in Ungerechtigkeit geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Wie konnte David, der große König, vor der Gegenwart eines heiligen Gottes stehen und nicht dasselbe Schicksal wie Usa erleiden? An dieser Stelle sollten wir die Gewichtigkeit der Heiligkeit Gottes spüren. Wir sind völlig getrennt von Gott wegen unserer Sünden. Völlig getrennt in geistlicher Dunkelheit, wie wir es heute Morgen auch gesehen haben, wenn wir von Christus getrennt sind. Es gibt nie keinen, der Gutes tut, keiner, der gerecht ist. Alle sind in die Irre gegangen und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Nochmals, dieser Text weist uns darauf hin, dass wir erkennen, wir brauchen einen Erlöser, wir brauchen Jesus Christus. Nur Christus selbst kann uns versöhnen mit einem heiligen Gott. Als Jesus konfrontiert war mit dem reichen jungen Herrscher in Matthäus 19, dieser stolze Mann, der gedacht hat, er ist in seinem ganzen Leben treu gewesen, hat alle Gebote Gottes gehalten. Herr, ich habe das alles gehalten von meiner Jugend an. Aber er hat immer noch seinen Götzendienst festgehalten. Erinnert euch dran, Jesus bringt das nicht auf, als er ihn fragt, er bringt das gar nicht auf, als er die Gebote aufzählt. Er zielt auf das Herz des Menschen und er weiß, dass dieser junge Mann immer noch an seinem Götzendienst festhält. Und er sagt dann ja zu ihm, geh hin und verkaufe alles, was du hast. Wenn du wirklich Gottes Gesetz hingegeben bist, dann würdest du nicht am Geld festhalten. Was macht der junge Mann? Er geht weg. Er kann diese Idee gar nicht ertragen. So sind die Jünger verblüfft und fragen, als Jesus das dann erklärt, wie wir gerettet werden sollen. Wer kann gerettet werden? Herr, wir sind so getrennt von dir und deiner Heiligkeit, wie um alles in der Welt kann da noch nur einer von uns gerettet werden? Und Jesus antwortet, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Das, wozu sich Jesus hier bezieht, es geht um Rettung. Nur durch die Macht Gottes kann man gerettet werden. Nur Jesus Christus, der große Hohepriester, der Gott Mensch geworden ist, kann diese ewige, gewaltige Kluft zwischen uns und Gott überbrücken. Aber zurück zum heutigen Text. Die Lade wird zu Obed-Edom gebracht, der dann vom Herrn gesegnet wird, dafür, dass er die Arche bei sich behält. Nach einer gewissen Zeit holt dann David die Lade zurück und bringt sie in die Stadt. Aber dieses Mal wird der Gottesdienst in einer angemessenen Weise durchgeführt. Es wird uns nicht so detailliert beschrieben, aber in der im Parallelabschnitt in 1. Chronik 15,15 erfahren wir weitere Einzelheiten. Die Leviten, die auch die Lade tragen sollten, haben die Lade Gottes auf ihren Schultern mit den Stangen, wie Mose geboten hatte, nach dem Wort des Herrn. Wo sie also vorher mit dem Wagen transportiert wurde, wurde sie diesmal auf die richtige Weise von den richtigen Leuten getragen. So geht die Feier weiter. Es wird gesagt, dass David 6 Schritte macht und dann innehält und eine Art Opfer vollbringt. Das könnte eine Anspielung sein auf die 6 Tage der Schöpfung, an denen gearbeitet wird und dann der 7. Tag, wo die Ruhe sein soll. Letzten Endes kommt die Lade jedenfalls in die Stadt. Und wir erfahren, dass David ein leinernes Ephod trug. Nun, wir haben betrachtet, wie David dieselbe Rolle erfüllt wie Jesus als Prophet, König und Priester. Im kleinen Katechismus heute Morgen haben wir diese 3 Rollen ja auch genannt. David war kein Mitglied der Leviten, also er war eigentlich nicht es war ihm nicht gestattet, so ein Ephod zu tragen, aber wir wissen, dass die geheimnisvolle Gestalt Melchisedek, der am Anfang von 1. Mose auftaucht, der vorige König von Salem oder Jerusalem war, das war der Name dieser Stadt in Hebräisch, die Stadt des Friedens. Also Melchisedek, diese mysteriöse Gestalt zur Zeit Abrahams, war König von Jerusalem in 1. Mose. Und zudem wird uns in 2. Samuel 7 auch gesagt, diese Verheißung, dass David, nämlich als der Herr einen Bund mit David macht, dass David ein ewiges Königtum haben wird und ein König auf dem Thron alle Zeit. Und David selbst schreibt in Psalm 110, den auch Hebräer in Bezug auf Jesus zitiert, der Herr hat geschworen und wird seine Meinung nicht ändern. Du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Nochmals, wir sehen hier in schattenhafter Form den Christus. David erfüllt zeitweise diesen dreifachen Dienst, den Christus haben würde. König, Priester und Prophet. Er trägt das priesterliche Ephod, das eine priesterliche Funktion in Übereinstimmung mit der aaronitischen Linie und in Übereinstimmung mit Melchisedek darstellt. So wie Christi hohe priesterlicher Dienst kommt von Melchisedek. Wir sehen, wie er auch als Prophet handelt, indem er Gottes Wort verkündet. David hat so viele Psalmen geschrieben, die wir lieben. David hat Schrift geschrieben. So ist hier diese Realität dass Jesu Christi, der Sohn Davids, im Neuen Testament geboren, gemäß seiner Geschlechterfolge, seiner Abstammung, als der König der Juden bezeichnet wird, wie es ja auch über dem Kreuz spöttisch notiert wurde. Aber es ist der Fall. Er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Wir sehen das, diesen großen Prophet, in schattenhafter Weise hier in 2. Samuel, in den frühen Seiten eures Alten Testaments. Es ist hier die Erwartung des größeren Königs, der große Erlöser, der kommen würde. Drittens betrachten wir die Antwort der heiligen Anbetung in den Versen 16 bis 23. Vielleicht denkst du jetzt, Moment, haben wir nicht gerade über die richtige Anbetung gesprochen? Und jetzt haben wir hier einen Abschnitt, wo David tanzt, durch die Straßen tanzt. Gott lobt, heißt es dann, dass Tanzen in unserem eigenen Gottesdienst angemessen ist? Gut, dass du das fragst. Es gibt einen Unterschied. Wir unterscheiden zwischen zwei Sachen in der Schrift, zwischen deskriptiven und präskriptiven Teilen der Schrift. Also beschreibende Elemente oder verordnende Teile sind die, die wir tun sollen. Aber wir haben auch, also vorschreibende Teile der Schrift sagen uns, wie wir Dinge tun sollen. Aber beschreibende Teile der Schrift sagen uns Dinge, die einfach geschehen. Das sehen wir zum Beispiel in den Patriarchengeschichten. Die haben viele Frauen gehabt. Das war nicht vorgeschrieben. Der Herr hatte gesagt, du sollst nur eine Frau haben. Die Ehe ist zwischen einem Mann und einer Frau. Du sollst nicht andere Frauen haben. Aber uns wird beschrieben, wie Abraham und seine Nachkommen mehrere Frauen haben. Es war also etwas Beschriebenes, nicht Vorgeschriebenes. Und es ist hier genauso, es ist keine Vorschrift für einen ekstatischen Gottesdienst, sondern es wird uns grundsätzlich als eine Grundhaltung, die hier beschrieben wird, eine Grundhaltung der Freude, der Freude. David hat aus Freude gehandelt. Ich denke, es wird oft richtig gesagt, dass wir im reformierten oder presbyterianischen Lager häufig als die eiskalten Erwählten beschrieben werden. Leider ist das so. Korrekt meistens. Viele sind so von Theologie und Lehre eingenommen, dass sie ihr Herz gar nicht mit einer christusgemäßen Freude und Hingabe an den Herrn erfüllt ist. Davids Reaktion hier zeigt uns, wie wir Gott anbeten sollen, in einer herzlichen, tiefen, theologischen, emotionalen Reaktion, die auf die frohe Botschaft des Evangeliums reagiert. Ein Kommentator schrieb, David tanzte in der freudigen Gewissheit von Gottes anerkennendem Lächeln aufgrund der Gnade, die durch die Lade dargestellt wurde. Es geht hier nicht darum, wie Gottesdienste durchgeführt werden sollen, aber wie die Haltung im Gottesdienst sein sollte. Wenn wir vor den Herrn kommen, dann mit Freude. Die ganze Liturgie, die wir im Gottesdienst haben, wie es auch angeordnet ist, wie wir es auch hier in der Gemeinde haben, geht nicht darum, dass wir es theologisch haben, sondern dass wir das Herz gefangen nehmen wollen. Die Emotionen sollen berührt werden. Die Lieder, die wir singen, ist ein Tanz durch Theologie. Es sollte uns ermutigen, Freude auch in unserem Herzen zu haben. Alles soll uns gefangen nehmen und unsere Hingabe an den Herrn zu lenken. Egal wie andere sich fühlen um uns herum, wir beten Gott an, hier. Und Leute um uns herum, Ungläubige um uns herum, verachten das. Sie verachten die Freude, die wir in der Anbetung Gottes empfinden. Diese Feindschaft sehen wir von Davids Frau Michal. Wir sind nicht sicher über die Ursache ihrer Reaktion, aber der Autor hier macht es klar, dass Michal die Tochter Sauls ist. Es wird dreimal gesagt. Es heißt nicht Michal Davids Frau, es heißt nicht Davids Frau, sondern es heißt die Tochter Sauls. Also es sind ein paar Gründe, warum der Text hier explizit die Michal als Tochter Sauls bezeichnet. Erstmal ist es so, dass die alte Ära nun vorbei ist. Saul ist weg. Es ist Vergangenheit. Das Königtum Sauls ist weg. Es gibt keine Erben mehr. Nur noch diese Tochter bleibt. Es wird ihr nicht gestattet, die Krone zu bekommen. Und es wird auch gesagt, dass David nicht die Frau Davids mehr ist. Obwohl David sie gebeten hat, dass sie zurückkommt, wird uns in 2. Samuel gezeigt, dass diese Einheit, die sie mal hatten, ist nicht mehr da. Da ist eine Trennung von beiden, eine Spaltung. Und drittens gibt es auch dieses Gericht. In Vers 23 am Ende des Kapitels heißt es, dass Michal den Rest ihrer Tage kein Kind bekam. Kinder sind ein Zeichen des Segens des Herrn. Unfruchtbar zu sein, bedeutete in der Zeit des Alten Testaments verflucht zu sein. Du konntest dann die Prophetie an Abraham nicht erfüllen, dass nämlich die Nachkommenschaft zahlreich sein wird. Hier ist also ein Gericht gegenüber Michal. Ihre Feindschaft gegenüber David äußert sich in einem sehr strengen Tadel, einer sehr strengen Zurechtweisung. Manche nehmen an, dass David in seiner Kleidung etwas unkeusch war, dass seine Kleidung irgendwie unzüchtig war. Aber in Wirklichkeit ging es darum, dass Michal eine Vorstellung davon hatte, wie David sein sollte. Denn David hat sich quasi gedemütigt, indem er dieses Ephod angezogen hat. Vielleicht wollte sie, dass David in seinem royalen Königsstaat sein sollte, wie ein König aussehend. Aber David tanzt inmitten des Volkes. Er ist freudig mit dem Volk. Er trägt die priesterlichen Gewänder, anstatt die königlichen Insignien, die er ihrer Meinung nach hätte tragen sollen. So blickt sie auf den König mit Feindseligkeit. Und da ist diese Trennung zwischen den beiden deutlich. Und sie repräsentiert hier oft Leute, die auch in der Kirche sind, die die Anbetung des Herrn von anderen verachten. Ihre eigene Frömmigkeit war nur lau. Und sie verachtete die Freude, die außerhalb von ihr bei anderen in der Anbetung zu sehen war. Und dann war sie sehr kleinlich gegenüber Davids Kleidung. Oft haben wir in der Kirche die gleiche Einstellung gegenüber anderen. Anstatt auf das Herz eines Individuums zu schauen und uns über seine von Gott gegebene Freude selber zu freuen, versuchen wir ein oder zwei Fehler zu finden, um ihn darauf hinzuweisen und ihn auf unseren Level hinunterzuziehen. Es ist leider auch oft in der Führungsliege so, auch in Pastoren gegenüber. Es wird geschätzt, dass einer von uns Seminarabsolventen nach 5 Jahren noch im pastoralen Dienst bleibt. Nur einer von 5 bleibt Pastor. Ich habe mit 5 meiner Freunde da gesessen und ich dachte, wer von uns ist der letzte Überlebende? Es gibt wohl offensichtlich viele Ursachen dafür. Es gibt einen enormen geistlichen Angriff, durch den Pastoren und junge Pastoren durchgehen. Es gibt andere Dinge, die sie vom Dienst dann disqualifizieren. Aber es kommt nicht so von außerhalb der Gemeinde, sondern die Probleme oder Angriffe kommen von innen. Meistens sind die Angriffe, unter denen Pastoren zusammenbrechen, von innen. Bitte seid mitleidig mit eurem Pastor. Als Hirten Gottes wissen sie oder sollten sie wissen, was ihre Berufung ist, nämlich dass sie im Glauben ausharren. Aber es zeigt sich unsere Tendenz als Sünder, dass wir kritisch sind, dass wir kleinlich sind. Ich denke, ihr habt auch Kollegen, die sehr kleinlich sind über einfache kleine Dinge. Vielleicht versuchen sie auch, euch runterzubringen. Und so ist Michael, die Tochter Saul, einen sehr weltlichen und irdischen Blick darauf, einen egoistischen Blick darauf, wie David leben sollte. Wie David Regeln regieren sollte. Es zeigt auch mal erneut, wie wichtig eine starke, biblisch fundierte Ehe ist. Wie auch im pastoralen Dienst. Wenn da die Rate der Abbrecher so groß ist, so ist auch die Scheidungsrate heute enorm hoch. Gott hat die Ehe gestaltet, dass sie eine Einfleischverbindung sein sollte, eine bis zum Tod andauernde zwischen einem Mann und einer Frau. Aber sie sollte auch eine Freundschaft sein. Und wenn wir unsere Ehen verachten, dann verachten wir den Dienst, den wir direkt vor unserer Nase haben. Und wir verachten auch ein Bild, das Christus in die Gemeinde gestellt hat. Doch trotz Michaels Abneigung gegen Davids Verhalten gibt er weiterhin dem Herrn die Ehre. Er freut sich einfach über den großen Sieg. Er sagt, ich werde vor dem Herrn feiern. Ich werde also nicht diesen Tadel von dir mit zu Herzen nehmen, sondern den Herrn loben. Die Lade wird nun in die Stadt gebracht. Wir sehen dieses herrliche Festmahl, an dem Frauen und Männer gleicherweise teilnehmen. Wir erfahren, dass die ganze Stadt Israel, die ganze Schar Israels daran teilnahm. Die Lade, die Wohnung Gottes beim Volk ist da. Das ist so ein kleiner Vorgeschmack darauf, wie der neue Himmel und die neue Erde aussehen werden. Männer und Frauen aus allen Stämmen, Sprachen und Nationen werden sich am großen Hochzeitsmahl des Lammes erfreuen. Wir feiern den Sieg über die Sünde, den Sieg über den Tod. Das schreibt Johannes in Offenbarung 21, Vers 22 bis 26. Wann immer du dich niedergedrückt fühlst von Angst, schau dir dieses Kapitel an in der Offenbarung, wo unser Ziel liegt. Und einen Tempel sah ich nicht in der Stadt, denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln. Und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen. Und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden. Nochmal, der Herr wird weilen, wohnen unter seinem Volk, wiederhergestellt wird dieses Volk sein. Und wir werden den Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen. In Offenbarung 19, 6 bis 8 wird uns gesagt, dass alle, die im Lebensbuch des Lammes geschrieben sind, werden dieses herrliche Festmahl erleben. All das, was der Herr für sie getan hat. Halleluja, 19, Vers 6 bis 8. Halleluja, denn der Herr, Gott der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Nochmal, es weist uns alles auf die Realitäten, die wir im Neuen Testament sehen. Und es geht noch darüber hinaus, über den Dienst Christi hinaus, eine Erinnerung, dass Gott wiederkommen wird. Christus wird wiederkommen. Er hat einen Platz bereitet mit deinem Namen an seinem Tisch, mit ihm Gemeinschaft zu haben im Fleisch. Wie heilig ist dein Gott? Erkennst du die bedeutsame Herrlichkeit, das herrliche Werk Gottes? Er hat uns eingesetzt und bereitet für ein ewiges Gewicht der Herrlichkeit, das er erstritten hat in Christus Jesus, unsere gesegnete Hoffnung. unser herrlicher und besserer Adam, der große König und hohe Priester, unser Herr, dem wir alles schulden. Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Lass uns nun unserem Hohepriester im Gebet nahen. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Schriften, die Gott gehaucht sind und die nützlich sind für uns. Wir danken dir, dass wir in dein Altes Testament blicken dürfen und die Wahrheiten darin erkennen dürfen, das Hinweisen auf Christus und das vollendete, vollkommene Werk, das er am Kreuz vollbracht hat, und das auch blickt auf die Ewigkeit mit der Herrlichkeit und der Hoffnung, mit dir ewig weilen zu dürfen, nicht nur in einem Tempel, sondern wo du unter deinem Volk wandelst und wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Lass uns ein Volk sein, das immer auf diese Herrlichkeit blickt, diese herrliche Zukunft, dass wir uns in dieser Hoffnung freuen. Das bitten wir im herrlichen Namen Jesu. Amen.